13 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Im Streit um ein Zuwanderungsgesetz verhärten sich die Fronten zwischen Union und Bündnis Grünen. Wirtschaftsminister Clement stößt mit seinem Vorschlag, den Sparerfreibetrag abzuschaffen, auf Kritik. Bereits im vergangenen Herbst sind die amerikanischen Streitkräfte Hinweisen auf die Misshandlung von Gefangenen im Irak nachgegangen. Die Meldungen im Einzelnen. Union und Grüne haben sich gegenseitig für das Scheitern der Verhandlungen um ein Zuwanderungsgesetz verantwortlich gemacht. Der saarländische Ministerpräsident Müller sagte im Deutschlandfunk, das von der Grünen-Vorsitzenden Beer gestellte Ultimatum im Zuwanderungsstreit sei ein Ablenkungsmanöver. SPD und Grüne seien sich in der Frage nicht einig. Müller betonte, angesichts der terroristischen Bedrohung müsse die innere Sicherheit Teil des Zuwanderungsgesetzes sein. Es liege an der SPD, dies umzusetzen. Demgegenüber warf der Vorsitzende der Grünen, Bütikofer, der Union vor, an einem modernen Zuwanderungsgesetz nicht interessiert zu sein. Bei den bisherigen Beratungen seien fast 100 Änderungswünsche von CDU und CSU aufgenommen worden. Dennoch stellten die Verhandlungsführer der Union immer wieder neue Forderungen, sagte Bütikofer ebenfalls im Deutschlandfunk. Die Grünen-Vorsitzende Beer hatte der Union eine Frist bis Freitag gesetzt, um die Vorschläge zur inneren Sicherheit zurückzuziehen. Die Ausländerbeauftragte Beck meinte im ARD-Fernsehen, von der Idee eines modernen Zuwanderungsgesetzes, wie es eine offene Ökonomie brauche, liege fast nichts mehr auf dem Tisch. SPD-Chef Müntefering kritisierte den Ausstieg der Grünen aus den Gesprächen. In der Koalition sei verabredet worden, ein gemeinsames Gesetz zu verabschieden. Dafür bestehe nach wie vor eine Chance, betonte Müntefering in Berlin. Das Bundesfinanzministerium lehnt den Vorschlag von Wirtschaftsminister Clement ab, den Sparerfreibetrag abzuschaffen. Eine solche Debatte sei nicht zielführend, sagte ein Sprecher in Berlin. Auch der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Merz wandte sich dagegen, den Sparerfreibetrag zu streichen. Würde dieser abgeschafft, müsste auf jedem Sparbuch Euro Einkommensteuer gezahlt werden, betonte Merz im Deutschlandradio Berlin. Zudem stellte er die Schätzung von Clement in Frage, dass es dadurch Mehreinnahmen von rund 2,5 Milliarden Euro jährlich geben werde. Der Freibetrag wurde Anfang dieses Jahres auf 1.370 Euro für Ledige und auf 2.740 Euro für Verheiratete gesenkt. Auf Antrag der Union wird sich der Bundestag morgen in einer Aktuellen Stunde mit der Haushalts- und Finanzpolitik der Koalition befassen. Hintergrund sind Spekulationen über die Neuverschuldung im nächsten Jahr. Finanzminister Eichel will nach eigenen Angaben einen verfassungsgemäßen Haushalt vorlegen und zugleich die europäische Defizitobergrenze einhalten. Gestern hatte Eichel weitere Steuerausfälle in diesem Jahr nicht ausgeschlossen. Nach Berechnungen der Süddeutschen Zeitung dürfte die Neuverschuldung mit etwa 47 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichen. Bundeskanzler Schröder hat das Interesse Deutschlands am Handel mit China bekräftigt. Beim deutsch-chinesischen Hochtechnologieforum in Berlin plädierte Schröder zudem für eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes. In Anwesenheit von Regierungschef Wen Jiabao meinte der Kanzler, China biete große Möglichkeiten bei der Anwendung neuer Technologien. Peking könne auch künftig mit entsprechenden Transfers rechnen. Im Gegenzug sagte Wen zu, schärfer gegen Produktpiraterie und Patentverletzungen vorzugehen. Gestern hatten Schröder und Wen vereinbart, das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern von 50 Milliarden Euro jährlich bis 2010 zu verdoppeln. Die US-Streitkräfte sind schon im Herbst des vergangenen Jahres Hinweisen auf die Misshandlung von Häftlingen im Irak nachgegangen. Diese erste Untersuchung habe ein ranghoher Kommandeur der Besatzungstruppen angeordnet, teilte ein Pentagon-Sprecher in Washington mit. Die Ergebnisse seien unter Verschluss. Weiter hieß es, die Ermittlungen zu den Vorfällen im Lager Abu Ghraib bei Bagdad seien bereits Mitte März abgeschlossen worden. Daraufhin habe die Armee Strafverfahren gegen 6 Offiziere eingeleitet. 7 weitere Militärpolizisten hätten schriftliche Ermahnungen erhalten. Unterdessen erklärte der irakische Übergangsminister für Justiz, El-Shibli, Die beschuldigten amerikanischen und britischen Soldaten sollten im Irak vor Gericht gestellt werden. Die nordkoreanische Regierung hat knapp 2 Wochen nach dem Zugunglück von Ryongchon ein Hilfsangebot der USA angenommen. Wie die amerikanische Botschaft in Seoul mitteilte, werden medizinische Güter für die Opfer bereitgestellt. Die Lieferungen sollen für die Behandlung von rund 20.000 Menschen ausreichen. Die USA hätten auch die Entsendung von Fachärzten angeboten. Darüber sei jedoch noch keine Entscheidung gefallen. Bei der Explosion im Bahnhof von Ryongchon waren 160 Menschen ums Leben gekommen. 1.300 wurden verletzt. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen islamischen Extremisten begonnen. Der Generalbundesanwalt wirft dem 33-jährigen Tunesier vor, nach der Ausbildung in einem afghanischen Lager des Terrornetzwerkes Al-Qaida Komplizen für Sprengstoffanschläge in Deutschland gesucht zu haben. Die Attentate waren laut Anklage für das Jahr 2003 geplant. Sie sollten ähnlich wie die Terroraktion von Madrid vom 11. März dieses Jahres ablaufen. Gut eine Stunde nach Verhandlungsbeginn wurde der Prozess in Berlin auf den 11. Mai vertagt. Der Ölpreis in New York hat mit $38,21 pro Barrel den höchsten Stand seit Oktober 1990 erreicht. Gestern Abend verteuerte sich das 125-Liter-Fass noch einmal um 83 US-Cent. Vor allem der Anschlag auf eine Ölfirma in Saudi-Arabien am Samstag gilt als Auslöser des neuen Preisschubs. Auch für OPEC-Öl muss mehr gezahlt werden. Nach Angaben der Organisation in Wien kostete ein Barrel zuletzt $34,15. In Deutschland war der Benzinpreis gestern auf ein Rekordhoch von durchschnittlich 1,20 € für den Liter Super gestiegen. Und hier noch einmal die Übersicht. Im Streit um ein Zuwanderungsgesetz verhärten sich die Fronten zwischen Union und Bündnis Grünen. Wirtschaftsminister Clement stößt mit seinem Vorschlag, den Sparerfreibetrag abzuschaffen, auf Kritik. Bereits im vergangenen Herbst sind die amerikanischen Streitkräfte Hinweisen auf die Misshandlung von Gefangenen im Irak nachgegangen. Das Wetter. Im Tagesverlauf, vor allem im Osten und Süden, einzelne Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen. Höchstwerte zwischen 16 Grad im Nordwesten und 23 Grad im Osten. In Gewitternähe kräftige Böen, sonst schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlichen Richtungen. Nachts wechselnd bewölkt und regnerisch, Tiefstwerte zwischen 13 Grad an der Oder und 7 Grad an der Mosel. Morgen verbreitet regnerisch, im Osten auch Gewitter. Höchstwerte 12 Grad bei Dauerregen, sonst 15 bis 20 Grad. Die Aussichten: am Donnerstag weiterhin unbeständig mit zum Teil ergiebigen Regenschauern. In der Osthälfte 17 bis 22 Grad. Im übrigen Deutschland 10 bis 17 Grad.
Das waren die Nachrichten in einer Übernahme vom Deutschlandfunk. Und weiter geht es hier auf Radio X mit der Sendung Exit and Voice.
Trains and boats and planes are passing by. They mean a trip to Paris or Rome for someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away from me. We were so in love and high above. We had a star to wish upon wish and dreams come true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away from me. You are from another part of the world.
So, ist jetzt Felicia Herrschaft mit dem Radio-Workshop Excel und Voice. Heute zum Thema Biografieforschung, biografische Prozesse und kollektive Identitäten, eine Konferenz, die hier in Frankfurt stattgefunden hat. Und in Bezug darauf werde ich gleich ein Interview mit Fritz Schütze spielen. Fritz Schütze ist Soziologe und Professor für Soziologie an dem Fachbereich für Soziologie der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Und er ist sozusagen einer derjenigen, der das narrative Interview entwickelt hat. Und dazu werde ich jetzt kurz etwas sagen. Die Biografieforschung zeichnet sich eben durch die subjektive Deutung von Lebensverläufen aus. Sie stützt sich auf lebensgeschichtliche und narrative Interviews, Autobiografien und andere persönliche Dokumente. Dabei betont sie die biografischen Eigenperspektiven der Betroffenen. Sie gibt einen Einblick in den Prozess des sozialen Lebens. Der biografische Ansatz erforscht hauptsächlich Lebensläufe in verschiedenen Sozialmilieus und von soziokulturellen Minoritäten. Untersucht wird die Verarbeitung auch chronischer Erkrankungen und krisenhafter Ereignisse im familiären Bereich. Familiengründung, Trennung, Scheidung sowie Migrationsprozesse. Und dies wird eben analysiert als kritische Ereignisse, die dann im beruflichen Bereich Arbeitslosigkeit, Übergang in den Ruhestand, subjektive und kollektive Verarbeitung zeitgeschichtlicher Phasen und historischer Großereignisse, Erfahrung des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs eben nutzt. Abgesehen eben von den Anfängen der Biografieforschung in der Chicagoer Soziologie der 1920er Jahre und der ungebrochenen Tradition der biografischen Methode in der polnischen Soziologie, hatte die Biografieforschung bis zu Beginn der 70er Jahre nur eine marginale Rolle. Danach kam es in mehreren Disziplinen und verschiedenen Ländern zu einer Renaissance der Biografieforschung. Der technologisch-berufliche Strukturwandel und die Bildungsexpansion lösten erwartbare Lebensverlaufmuster auf und dehnten die Übergangsphase vom Jugendlichen zum Erwachsenen aus. Für den Aufschwung der Biografieforschung in der deutschsprachigen Soziologie war vor allem die Entwicklung dann des narrativen Interviews von Fritz Schütze bedeutsam. Die Darstellung von Prozessstrukturen des Lebenslaufs und des Leidens an der Gesellschaft beeinflusst Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Die Integration beider Forschungsrichtungen löst die Abgrenzung von qualitativer Biografieforschung und qualitativer, quantitativer Lebensverlaufsforschung eben dann ab. Also jetzt ein Interview mit Fritz Schütze und danach kommt auch von der Konferenz ein Interview mit Kaja Kaschmirska, Agnieszka Andamiak und Mikolaj Gurdala. Sie sprechen dann auch über das Verhältnis der Litauer zu den Polen und den Walisern zu den Engländern.
Über kulturelle Marginalität, also die drei Protagonisten walisischer Kulturbewegung. Da würde ich gerne wissen, wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt eigentlich auch, wenn man von den ersten Arbeiten, die ich jetzt auch von Ihnen kenne, über Gemeindezusammenlegung, wo es eigentlich auch um Veränderung von Machtstrukturen in Gemeinden kommt, eigentlich wenn Gemeinde zusammen, und das am Beispiel eben von Gemeindezusammenlegung, dass man da eben sehen kann, wie sich eigentlich Mikro- und Makrostrukturen eigentlich teilen, von gesellschaftlichen Formationen auch werden. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt eben eigentlich über die walisische Kulturbewegung arbeiten?
Ja, sicher ist also dieses Interesse, also Mikro und Makro zusammenzubringen, also das war immer da bei mir. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, dass da auch also Zufälle drinstecken. Also es ist sicherlich so, dass ich mich immer so für kollektive Identität interessiert habe. Ich habe auch dann mal wegen der Gemeindezusammenlegungssache auch einen Vortrag gehalten, mal einen Aufsatz geschrieben, also mit kollektiver Identität im Thema. Ich weiß nicht mehr genau, also wie der lautete. Aber mit Wales, also das kam daher. Ich bin ja nach Magdeburg gegangen und ich merkte, also, dass unsere Studenten schreckliche Angst hatten, irgendwann mal aus der Situation in Magdeburg rauszugehen. Und dann habe ich sehr intensiv daran gearbeitet, Kontakte zu anderen nicht-deutschen Universitäten aufzubauen. Eines war Łódź in Polen, also wo ich schon lange mit zusammengearbeitet hatte. Dann also habe ich Linköping in Schweden genommen. Und dann dachte ich, also es sollte auch ein englischsprachige Uni sein, aber möglichst eine, wo ein ähnliches Marginalitätsgefühl vorherrscht wie eben in Ostdeutschland. Ne? Und ich hatte jetzt verschiedene Angebote, zum Beispiel in Nottingham dahin zu gehen, aber also dann war da auch also Bangor bei, North Wales, und dann habe ich gesagt, da gehe ich hin. Und dann habe ich also eine große ethnografische Exkursion von 2 Wochen mit unseren Anglisten gemacht und haben dann auch gleich polnische Studenten mitgenommen, damit man also die unterschiedlichen nationalen kollektiven Identitäten kontrastieren und auch dann sozusagen also kritisch beleuchten konnte. Und daraus ist dann so eine Institution, also der trinationalen Workshops entstanden, also die wir jedes Semester machen. Und dabei hat sich dann also diese Forschungsfrage der kollektiven Identitätsarbeit und also der europäischen Identitätsarbeit herauskristallisiert. Und ein zentraler Gesichtspunkt also bei der europäischen Identitätsarbeit für uns ist, dass gerade also die europäischen Minderheitennationen uns vormachen können, wie das in Zukunft gehen könnte, sich zugleich auf subnationale Gebilde zu beziehen, auf nationale und auf transnationale, insbesondere natürlich also die Europäische Union selbst. Also wie kann man das machen? Also denn also die Waliser also mussten das jahrhundertelang tun, also so etwas. Mhm. Ja. Und also das Interessante ist, also sie haben also daran einerseits gearbeitet, ihre kulturelle Identität also nicht zu verlieren. Also das haben eigentlich alle Generationen auf die eine oder andere also Weise getan. Auf der anderen Seite also wollten sie auch also gute Bürger des Vereinigten Königreichs sein. Also sie haben also waren so Spezialisten also für alle Formen also von Mediationsarbeit, also Übersetzungsarbeit. Sie sprachen oft besser Englisch als ein reineres King's English, als die Leute in the Black Country, also Birmingham und so, nicht? Und gingen dann als Lehrerinnen dorthin. Also diese beiden Phänomene waren da, also eben sich auf Großbritannien zu beziehen, auf der anderen Seite aber auch also die eigene kollektive Identität nicht aus dem Auge zu verlieren. Naja, und wie bringt man das jetzt also zusammen? Und sie waren also von Anfang an, seit es eben also die Europäische Union gibt und auch schon also vor dem Zweiten Weltkrieg waren sie überzeugte Europäer, jedenfalls viele von ihnen, nicht alle, aber viele von ihnen. Und das ist sicherlich ähnlich also bei den anderen also Minderheitennationen Europas und also insofern, also wenn wir das jetzt mal angucken, wie die das managen, also etwa in Katalonien, also wie das also da so gemacht wird, dann können wir also etwas dazu lernen, was müssen wir jetzt tun, also um eben unsere unterschiedlichen Loyalitäten gegenüber den verschiedenen kollektiven Gebilden in Europa also richtig einzuschätzen, zu bewerten, zu fördern und auch also sozusagen also zu Synergieeffekten zu kommen. Also das ist dann also so da als Fragestellung herausgekommen. Mich hat das dann einfach fasziniert, also wie viel Arbeit, also dort Engagement reingesteckt wird, Und also auch, also hat mich sehr fasziniert der Aspekt, also dass das auf eine grundsätzlich friedliche Weise, meist auf eine witzige, theatralische Weise, nicht, also das in Form also fast von also Inszenierungen geschah, also dass sie das so machten und dabei auch erfolgreich sind. Nicht? So ist das zustande gekommen. Und also die Magdeburger Studenten konnten sich sehr gut in also diese Form von Marginalität hineindenken. Es gab dann natürlich auch also Probleme. Etwa, ich kann mich erinnern, bei dieser ersten zweiwöchigen Exkursion, also da wurden dann also unsere Studenten das erste Mal mit einer modernen Version von Nationalismus konfrontiert. Und natürlich hat also jeder junge Deutsche in den Knochen, also eben Nationalismus ist was also ganz Gefährliches, völlig klar, also mit der deutschen Geschichte, Holocaust. Dann haben die also polnischen Studenten ihnen gesagt, hört mal zu, also ihr seht das also mit deutschen Augen, also ihr dürft nicht vergessen, Wales ist ein kleines Land und dieses kleine Land möchte seine Identität behalten, darum ist der Nationalismus dort völlig anders zu bewerten als also der deutsche. Und dann setzte so ein Lernprozess ein, nicht, wo sie dann anfingen, also auch also die unterschiedlichen geschichtlichen Voraussetzungen also der verschiedenen europäischen Länder zu durchdenken und insofern also ja ist diese Beziehung zu Wales also nur dann zu einem enormen also Lernprozess geworden, nicht? Mhm. Auch also dadurch gefördert, also dass jedes Mal, wenn wir diese Workshops machen, dann auch also Dozenten aus Łódź und aus also Bangor kommen, die auch also bekannt sind, also den beiden Studenten, nicht? Also viele Studenten gehen dann auch also nach Bangor und nach Łódź hin und studieren dann eine Zeit lang. Also so ist das zustande gekommen. Dann dachte ich, na gut, also wenn das so gut funktioniert, dann kehrst du auch in der Forschung mal zu diesen alten Fragestellungen mit der also kollektiven Identität, wie ist die Beziehung zwischen Biografie und kollektiven Identitäten zurück. Das war ja das, was mich damals bei diesem Gemeindeprojekt so irritiert hatte. Ich hatte kapiert, also diese Vereinigung von Gemeinden ist problematisch. Da gibt es riesige Schwierigkeiten, manchmal Tragödien. Ich war aber nicht darauf gefasst, also dass das auch also wirklich persönliche Tragödien der einzelnen Protagonisten, also der Bürgermeister, der Abgeordneten, der Leute im Gemeindeparlament, auch vielleicht Leute, also die also in also irgendwelchen Bürgervereinen waren. Nicht? Da war ich überhaupt nicht drauf gefasst und da wurde ich das erste Mal also mit der Biografie konfrontiert und dann merkte ich, also das Kollektive ist mir eigentlich also zu schwierig, also wenn ich also mich nicht auskenne bei der Analyse autobiografischer narrativer Interviews, also wie kann ich überhaupt also Lebensgeschichte zu analysieren, und dann habe ich das mit diesen autobiografischen narrativen Interviews entwickelt, auch wie man die analysieren kann. Naja, und dann also war also dieses Thema Wales war also sozusagen gewisserweise, das ist schon richtig, haben Sie richtig vermutet, so eine Möglichkeit zurückzukehren zu dieser Frage, die mir also vor, mein Gott, wann war das jetzt, vor 1975, also vor knapp 30 Jahren viel zu schwierig war. Jetzt geht das, ne? Kann ich das machen? Und ich glaube, aber davon jetzt mal abgesehen, das ist jetzt sehr egozentrisch gesprochen, also ich glaube, also dass man von den Minderheitsnationen, also für also europäische Identitätsarbeit, also was also jeder europäischer Bürger in Zukunft können muss, um sich also zu aktivieren auf subnationaler, nationaler und also europäischer Ebene, das kann man also von also denen unheimlich gut lernen. Wir haben jetzt so ein Forschungsprojekt in kurz also vor der Abgabe als Antrag wo also dann zwei größere nationale Gesellschaften genommen werden, nämlich also England und Deutschland, und dann aber und Polen, also drei, also und dann jeweils also die Beziehung also von einem zu einer Minderheitennation oder einer kleinen Nation, also zu einer größeren, wo es also eine lange historische Tradition gibt, also das dazuzunehmen. Da haben wir das Verhältnis, also Wales und England und das Verhältnis Litauen und Polen ins Auge gefasst. Es war schwierig, jetzt litauische Kollegen zu finden, das ist aber gelungen. So wollen wir das jetzt machen. Ich will noch also zur Beziehung zwischen biografischer und also kollektiver Identität sagen. Also wenn man jetzt wenn man jetzt Lebensgeschichten anschaut, also zum Beispiel autobiografisch narrative Interviews, aber auch natürlich also irgendwie geschrieben.
Autobiografisch, also autobiografisch wäre ja eine Selbsterzählung.
Ja, also wenn man jetzt die Selbsterzählungen von Menschen hat. Ob das nun jetzt im Forschungsprozess erhoben worden ist oder ob das also von Leuten also wie eben also diesen Dichter A.S. Thomas oder also dem Politiker Grenfell Evans beschrieben worden ist, also dann sieht man, dass spätestens in der Adoleszenz die Frage, also wer bin ich, ganz stark also damit also verbunden ist, also welchen Kollektiven empfinde ich mich zugehörig. Das ist also nicht nur eine Zuschreibungsfrage, das ist auch also eine moralische Frage. Denn also man benutzt diese Kollektive, um sich auf einen Standpunkt von außen zu stellen, von außen sozusagen zu gucken wie ein Schiedsrichter, also der ein Fußballspiel also betrachtet, was ist jetzt richtig und was falsch. Also dafür braucht man solche dritten Standpunkte. George Stuart Mead hat davon verallgemeinerten anderen also gesprochen. Also so der, es gibt verschiedene Arten von Schiedsrichterstandpunkten, da will ich jetzt nicht in die Details gehen, aber also solche Positionen, und die also bekommen also die Jugendlichen dadurch, also dass sie sich auf kollektive Identitätszusammenhänge beziehen, dass sie sich also zugehörig fühlen und von dort aus also dann schauen auf Dinge, die für sie schwierig sind. Und ob wir das wollen oder nicht, spielt also da auch also die nationale Zugehörigkeit also eine Rolle. Ich kann mich noch gut daran erinnern, also dass Politiker in den 70er Jahren gesagt haben, also wir sollten also versuchen, in Deutschland also den Nationenbezug ganz fallen zu lassen. Wir sollten also ihn nur insofern aufrechterhalten, als wir also eine Loyalität gegenüber unserer Demokratie haben. Also das war also sicherlich also verständlich, wenn man also an also die deutsche Geschichte denkt, aber es berücksichtigt nicht, also dass also die jungen Menschen also so, in ihren Versuch herauszufinden, wer sie sind und herauszufinden, also wo kann ich mich engagieren und was ist richtig und falsch und wie, wo kriege ich also Beurteilungskriterien her, dass sie das also gerade auch also in Bezug also auf die Nation bekommen, ob wir wollen oder nicht, also so schlimm wie die deutsche Geschichte ist, müssen auch also die Deutschen damit sich zurechtfinden, dass sie eben dieser deutschen Nation mit dieser Verantwortungsgemeinschaft angehören. Ich kann mich auch erinnern, dass ich selbst, also mich, sagen wir mal, also bis zum Alter von Ich kann das ziemlich genau sagen. Also Ende 20, also wie ein Amerikaner fragt mich mal, wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich wie ein Erdling, ein Earthling? Nicht? Also sowas, also jedenfalls nicht, also als Deutscher fühlte. Nur ich wurde natürlich in England oder Amerika als Deutscher behandelt. Wenn ich den Mund aufmachte, man meinen starken deutschen Akzent hörte, dann merkte ich auch öfter, also wie dann also ein Zusammenzucken und Erschrecken kam. Und so musste ich das lernen.
Sie in Amerika?
In, also mein Jahr in Princeton, da in diesem Institute for Advanced Study, und aber davor war ich ein Jahr, und das war für mich also besonders wichtig und schön, also in San Francisco bei Sims Strauss. Ne?
Ja.
Ja, und da also kann ich mich also daran erinnern, also dass ich eben zu dem Zeitpunkt, dass mir das nicht voll bewusst war, dass ich also meiner deutschen Nationszugehörigkeit nicht entrinnen kann. Nicht? Und dann habe ich angefangen, auch also das autobiografische narrative Interview für Erinnerungen über den Zweiten Weltkrieg also zu verwenden. Nicht? Also so bin ich dann da reingezogen worden. Und ich wollte das jetzt nur sagen, insofern in der Entwicklung, also zur erwachsenen also Persönlichkeit, also mit also den Möglichkeiten, also sich selbst also zu bestimmen und also seine Loyalitäten also gegenüber den umgebenden also Gemeinschaften also zu bestimmen, da entwickelt sich also auf der einen Seite eine Fähigkeit also zur biografischen Arbeit. Also die Grundfähigkeit ist, dass man überhaupt seine Lebensgeschichte erzählen kann. Ein Kind kann das, ein Kind kann wunderbar Persönliches erzählen, kann aber nicht seine Lebensgeschichte erzählen.
Ja.
Und wenn ein Kind also vorzeitig in Schwierigkeiten kommt, also wie zum, kommt, wie zum Beispiel also die Kinder, die wo die Mütter also von den Vätern geschlagen werden und die müssen dann also in ein Frauenhaus flüchten, dann bearbeiten die, dann haben die zwar Bedarf zu biografischer Arbeit, aber weil sie nicht erzählen können, also spielen sie dann Theater. War eine tolle Dissertation von Angelika Stötzel darüber. Normalerweise ist das Elementare also für biografische Arbeit, dass man überhaupt in der Lage ist, seine Lebensgeschichte zu erzählen, was eben mit der frühen Adoleszenz mit 13, 14 also beginnt, also dass man das kann. Dann kommt also vieles also dazu, dass man also eben sich überlegt, was sind Möglichkeiten, also was könnte aus mir werden, was habe ich mitgebracht, welche Menschen also können mir helfen, also das dabei zu verwirklichen. Nicht? All das gehört also dazu. Aber ganz wichtig ist dann eben auch, also dass man lernt, also sich auf die umgebenden Gruppen zu beziehen. Und da beginnt das also mit der kollektiven Identitätsarbeit. Also dass man also einschätzen kann, also was ist das also für eine Gruppierung? Kann ich mich da engagieren? Welche Verpflichtungen habe ich hier gegenüber? Wenn ich da drin bin, wie weit ist meine eigene biografische Identität involviert? Was muss ich opfern? Lohnt sich das überhaupt, also das zu opfern? Und so weiter. Nicht? Also dieser Komplex, also der ist so wirklich gut also in also der soziologischen Grundlagentheorie also noch nicht also durchdrungen. Und eigentlich ist es so furchtbar viel weiter als also das George Herbert Mead in den 20er Jahren, also des 20. Jahrhunderts in Chicago hatte, ist das eigentlich also gar nicht so furchtbar viel weitergegangen. Die meisten Soziologen wollen das nicht wahrhaben, aber also faktisch glaube ich, ist das so. Und jetzt also wird diese Frage wie steht es also mit also der biografischen Identitätsarbeit und der kollektiven Identitätsarbeit und wie sind die miteinander verflochten, wird jetzt, also weil wir also dieses ungeheuer komplexe Gebilde kriegen, also dieses europäische Gebilde, wo man nicht mehr also diese alten, also Standard, also Überlegungen hat, also bezüglich der Nation und den Ordnungsvorgaben und also den, ja, den moralischen Standardprozessen, die da involviert sind, da wird jetzt auf einmal diese Grundlagenfrage, die lange eben stillgestellt war, wird jetzt wieder virulent. Nicht? Also wenn man jetzt mal schaut, also wie der französische Philosoph Renan irgendwann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesagt hat, also Nation, also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, also Nation, also ist das kollektive Gebilde, für das ich bereit bin zu sterben. Ja, also das klingt also heute, also er hat das selbstkritisch gesehen, nicht? Aber also wenn wir uns überlegen, also wie die jungen Menschen 1871, 71 in den Krieg gezogen, 1914, 18 und dann also der schreckliche Zweite Weltkrieg, wie viele, unendlich viele Menschen dafür also gestorben sind, dann also merken wir, also diese alten Vorstellungen also von der Nation sind natürlich also völlig obsolet und wir müssen das neu überlegen und dafür müssen wir eben auch so unser Grundlagenverständnis, wie ist die Beziehung zwischen Biografie und kollektiven Identitäten, neu bestimmen. Nicht? Und das, da müssen wir also ganz viel dran arbeiten. Das kommt jetzt also eben durch diese europäische Ebene, kommt das sehr intensiv auf uns wieder zu. Gerade weil also die Nation als also Modell obsolet geworden ist, also was jetzt die europäische Ebene anbelangt. Europa ist sicherlich nicht also eine Nation. Das ist hier auch manchmal ein bisschen so bezeichnet worden. Das war gleich so ein Shorthand. Nicht? Also keiner meint das, glaube ich, so richtig. Es ist mehr eine riesige Arena, also von unterschiedlichen Chancen der Einbringung, also von also moralischen Loyalitäten und von Engagements. Ne? Und naja, und da bricht jetzt also diese Frage wieder auf, also wie weit engagiere ich mich und auf welchen Ebenen? Also das ist eigentlich der Kern also dieser Überlegungen. Also warum wir dieses Projekt machen, es ist glaube ich, schwierig zu vermitteln, also weil also die meisten Politikwissenschaftler, die das dann ja beurteilen, ob so ein Projekt gemacht werden kann, weil jedenfalls die an den Geldhebeln sitzen, habe ich das Gefühl, haben große Schwierigkeiten, das überhaupt zu verstehen. Nicht? Also, dass dieses persönliche Engagement, dass das also eben also sehr komplexe biografische Hintergründe hat und dass das also enorm schwierig wird, also wenn es unterschiedliche Ebenen gibt. Nicht? Es ist nicht leicht, also den Menschen das klarzumachen, also dass zu dieser europäischen Identitätsarbeit viel, viel mehr dazu gehört, als was schon also eine enorme Aufgabe ist, also sowas also wie eine Verfassung zu erarbeiten. Ne? Also dass man eben auch also sozusagen die individuellen Kompetenzen also dafür fördern muss. Also ganz neue Formen von Pädagogik sind erforderlich. Ne? Und das ist eigentlich also noch weitgehend also außerhalb also des Orientierungsbereichs, also den die Politik hat. Ja, und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass ich das auf meine alten Tage nochmal mache, dieses Projekt. So das, was mir jetzt so unmittelbar dazu einfällt, Entschuldigung, dass ich jetzt so lange geredet habe.
Nein, das ist wunderbar. Also, weil das ja tatsächlich einiges auch klärt. Also das würde tatsächlich, das wäre jetzt tatsächlich in Bezug darauf, wie sozusagen dieser europaspezifische Rahmen bestimmt werden kann, eigentlich über diese Fragen, in welcher Arena befinden wir uns, nicht, dass sich tatsächlich eine neue Nation, eine europäische Nation bildet im Verhältnis. Dazu gibt es doch bei Jugendlichen gerade, also der Punkt, dass sie sich tatsächlich mit dem Land oder der Nation, in der sie sich befinden, identifizieren. Also da würde ja doch schon möglicherweise etwas Nationales in die individuelle Identitätsarbeit hineinkommen.
Ja,
also dieses Verhältnis kollektiver individueller Identitätsarbeit.
Also ich würde mal vermuten, also in den 70er Jahren hätte ein Soziologe sofort gesagt, nee, die Jugendlichen tun das immer weniger. Aber wenn man mal genau schaut, also ist es, glaube ich, umgekehrt. Also sie tun es, sie tun es auch intensiv. Und wenn es also jetzt nur in Anführungsstrichen sowas ist, also wie eben, also bei Europameisterschaften im Fußball oder so, nicht? Also sie machen das in erheblichen Ausmaße. Wir haben also eben in Deutschland gelernt, also dass im Wesentlichen unter dem Gesichtspunkt, also so der Ablehnung des Fremden, also der anderen Nationen zu sehen, dass also eben also dieser Bezug auf die eigene Nation und also sowas wie ich gehöre dazu oder gar, also ich bin stolz, also dass das von vornherein also etwas Gefährliches oder sogar Schlechtes ist. Ich glaube, es ist ganz natürlich, also dass Jugendliche also so etwas machen. Man muss also fördern, also dass sie das in einer Weise tun, dass sie also in der Lage sind, die Perspektiven der anderen zu übernehmen. Nicht? Also das hat also Mietmann diesen Begriff der International Mindedness bezeichnet. Also und dieses Perspektiven übernehmen meine ich auch im Nietzschen Sinne, also die taking the role of the other. Dazu also müsste man zum Beispiel also überlegen, also wie kann man also Jugendliche also dazu bringen, auf eine intensive, aber auch für sie machbare Weise etwas also von also der Sichtweise, die jetzt eine andere Nation, also Jugendliche in anderen Nationen, also von ihrer Nation haben, das erleben zu können. Nicht? Also darum haben wir das auf der Uni-Ebene, kann ich das also beantworten, haben wir eben dieses Instrument der ethnografischen Exkursion entwickelt, wo dann also so die großen historischen Erzählungen eine Rolle spielen, die Literatur eine Rolle spielt, nicht? Also zum Beispiel so ein Gedicht, also von dem Arzt Thomas gestern, nicht? Also das wäre so ein Beispiel, habe ich auch bei der Gelegenheit dann entdeckt, nicht? Ich selbst, also lerne ja auch noch was dazu. Ich würde sagen, also wir müssen wieder akzeptieren, dass es also diesen Nationenbezug als ein natürliches, heutiges, also natürlich in Anführungsstrichen, ist natürlich alles historisch gewachsen, Element der Identitätsentwicklung ist und also eben damit zusammenhängt, dass man sich also auf also Kollektive bezieht und also für sie, also für Gemeinschaften Verantwortung übernimmt. Nicht? Das müssen wir lernen, also dass in den Lebensgeschichten also von Jugendlichen, dass also mehr oder weniger also natürlich kommt und also wir müssen ihnen helfen, damit so umzugehen, also dass sie also die Perspektiven der anderen übernehmen können. Und wichtig ist mir auch, dass ich nicht glaube, dass also der Bezug auf die Nation also durch also die Europäische Union abnehmen wird. Es wird eher sogar das Gegenteil geschehen, also dass also die Thematik du bist einer von da und du bist einer von da, also das wird sogar also wichtiger noch. Der Unterschied liegt da, also die Nation also wird eben kein geschlossener Horizont mehr sein. Nicht? Wenn man sich das überlegt, also vor dem Ersten Weltkrieg, also dass ein junger Mensch dachte, also ich bin Franzose und nichts anderes oder ich bin Deutscher und nichts anderes. Nicht? Also das ist heute natürlich eine absurde also Vorstellung und im Gegenteil, also Nation, also wird sowas, ach, das ist schön, also das ist ein also Franzose und der hat also wahrscheinlich also die und die Fähigkeiten, also die ich nicht habe und also von dem kann ich also profitieren und umgekehrt auch, nicht? Also so könnte sich das entwickeln. Und so könnte man dann sagen, also dass doch in gewisser Weise so die alte Vorstellung, also von Herder, also der ja nun wirklich kein Nationalist war, also auch wenn er also für diese Konzeptionen, also von nationalistischer Nationideologie, also ohne es zu wollen, also mit Pate gestanden hat, dass da also doch was dran ist, also dass so etwas also zustande kommt, also wie ein Konzert, also von nationalen Stimmen. Mhm. Und also das Ganze kriegt dann eben also höhere Qualitäten, also dadurch, also dass also diese Stimmen zusammenwirken, also in also auf bestimmten Ebenen, also in bestimmten Arenen und also dann also auch auf diese Weise in verschiedenen Situationen, in verschiedenen sozialen Arrangements neue Formen, also von Gesamtausrichtung also entstehen können. Nicht? Also ich glaube nicht, also dass dieses Argument im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, weil also wir keine einheitliche Nation sind, also kann Europa also keinen also gemeinsamen also politischen Willen entwickeln. Das halte ich für völlig falsch. Nicht? Also es wird nur anders geschehen. Die Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für Soziologie, Nohoklu Soysal, interessanterweise, also eben türkischer Name, arbeitet in Großbritannien, ist da Professorin, die hat in einem schönen Aufsatz, also diese Arena-Konzeption von Europa entwickelt. Und also ich glaube, also dass das so einem adäquaten Bild nahe kommt. Und jetzt müssen wir eben gucken, also was entspricht dem auf der Ebene der Lebensgeschichten, wie können Jugendlichen zusammen mit der biografischen Arbeit, also die sie tun, also auch also die kollektive Arbeit, also die sie tun müssen, verbinden. Und also wir müssen uns also diese verschiedenen intermediären Ebenen überlegen, also wie also solche ethnografischen Exkursionen, also wie professionelle Arenen, also wo Menschen aus unterschiedlichen europäischen Nationen zusammenarbeiten, wie transkulturelle Projekte, nicht? Also diese verschiedenen Ebenen, die müssen entwickelt werden, und das spricht sie also in diesem Aufsatz sehr schön an. Mhm.
Also in Bezug eben auf dieses Verhältnis der Nationen untereinander gibt es ja dann tatsächlich eben die dann eben Kollektive, wie eben das Verhältnis der Waliser zu England oder der Litauer zu Polen, die sich als marginalisiert erfahren. Ja, und da wäre eben die Frage, wie man diese Form der Identitätsarbeit dann kennzeichnet innerhalb, oder was verändert sich, wenn man diese Kollektive im Verhältnis dann doch zu den Nationen erkennen kann.
Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt die Frage richtig verstanden habe. Ich versuche mal, Sie müssen mich dann unterbrechen. Also in Wales, also kann man also beobachten, dass eben das Faktum, also dass sich also die Waliser auf Europa beziehen können, dass sie zu den europäischen Institutionen gehen. Ursula Abitsch hat also erwähnt, wie clever sie waren dann also in dieser ungeheuren Depression, nachdem also all die Bergwerke platt gemacht worden sind, dann also sich also durch europäischen Sozialfonds und so weiter also Mittel besorgt haben. Dadurch, also dass sie sich ernst genommen fühlen als also eine der Stimmen im europäischen Konzert, als eine nationale Stimme, ist eigentlich die Umgehensweise also gegenüber Westminster also sehr viel lockerer geworden. Auch wenn es vielleicht erst so aussieht, als wenn also da jetzt
noch eine Verschärfung eintritt. Also es gibt natürlich immer mal Leute, die sagen, also wir wollen also völlig souverän sein, möchte also Wales soll also völlig abgetrennt werden. Ich glaube nicht, dass das das dominante Bild ist. Das dominante Bild ist, dass die Waliser sich als Nation in Europa ernst genommen fühlen. Also da ist eine Instanz, also die ist nicht mit Westminster identisch. Sie müssen auch nicht in jeder Hinsicht durch Westminster durchgehen. Also sie können sich direkt also eben an das also Straßburger Parlament wenden oder an die Behörden in Brüssel. Mhm. Und also das schafft ja also sehr viel mehr Souveränität, Lockerheit, also im Umgang also dann auch also mit Westminster, wo man noch dazu sagen muss, also dass das muss man also wirklich also eben also dem also der britischen Regierung also wenn man die letzten 200-300 Jahre verfolgt also zugute halten, dass sie also nie also jetzt ganz systematische Versuche unternommen hat, eben die also nationale Identität auszulöschen und eigentlich also im 20. Jahrhundert eigentlich also sehr viel getan hat, also sogar um also neue Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen. Ich glaube also unterm Strich kriegen also die Minderheitennationen oder auch kleine Nationen, also wie Litauen, eine größere Sicherheit, also sich als also Nation bestimmen zu können. Es gibt also in der europäischen Verfassung auch gerade also dafür also Regelungen. Es gibt Unterstützungsmittel. Es gibt also sowas also wie eine europäische Internationale, also der kleinen und Minderheiten, also Nationen. Und das erleichtert dann auch also mit den Big Players, mit denen man, also an die man gebunden ist, sehr viel also lockerer, zielsicherer, auch witziger umgehen zu können. Nicht? Also ich glaube, Europa ist sozusagen ein neuer Universalisierungsmechanismus, also um diesen Nietzschen Begriff mal, also ein New Moral Universe, um also sich auf also größere Aufgaben also zu konzentrieren. Und gleichzeitig bedeutet das, dass man sich denn auch aufgehoben fühlt, nicht, in einem größeren Zusammenhang. Und ja, das wird also von ungeheurer Bedeutung sein in Zukunft.
Ja, gestern in einem Projekt wurde gesagt, dass die Litauer sich nicht wirklich an, auch wenn sie einen polnischen Pass haben, sich nicht wirklich an Polen orientieren, sondern an ihrer Sprache, also an, eigentlich an ihrer Ethnizität.
Ja.
Und das verstehe ich eigentlich noch nicht, das Verhältnis von Nation und Ethnizität dann in dem, wie sich die einzelnen
also da ist
gucken.
Es, ich kenne das Projekt so ein bisschen, also nicht sehr gut, also das ist also dieses Borderland-Projekt.
Genau.
Da handelt es sich eben um Litauer, die im Nordosten des polnischen Staates leben. Nicht? Also nicht also im litauischen Gebiet, sondern also auf der polnischen Seite. Mhm. Da gibt es jetzt zunächst mal also die Schwierigkeit, also dass der polnische Nationalstaat als nationaler Einheitsstaat geschaffen worden ist. Die Konzeption, haben also nur eine Sprache, in gewisser Weise auch wir haben nur eine Religion. Das war jetzt nicht so im Vordergrund, aber das spielt natürlich also auch eine starke Rolle. Wir sind also eine homogene Nation. Das kann man historisch also unheimlich also gut verstehen, weil also eben also Polen, also ich glaube 1791 seine, also diese litauisch-polnische Staatlichkeit verloren hat und also dann also bis 1918 also eben überhaupt keinen Staat hatte und sie mussten sich dann also sozusagen auf ihre nationale kulturelle Identität zurückziehen und dann 1918 2018 hat man dann auf diese sehr viel stärker auf die Einheitskonzeption gesetzt, also dass es also eben so eine homogene Nation gibt. Das haben nicht alle getan, also zum Beispiel dieser Marshall Piłsudski hat das nicht getan. Nicht? Er hat also dieses alte Modell, also die Litauen, Polen, nicht? Also was ja eben also ein Vielvölkerstaat war, also so ähnlich also wie Österreich, nicht? Also er hat daran festgehalten. Aber diese Konzeption hat sich durchgesetzt und die ist also dann im kommunistischen polnischen Staat also ganz also offiziell und dominant geworden, was also in sich absurd ist, also dass mit einer kommunistischen Weltanschauung also dann also diese Konzeption also der homogenen herderschen in Anführungsstrichen also Nation verbunden wird. Das ist das, was also die historische Erfahrung also der Litauer in diesem Nordostteil, also von Polen anbelangt. Also sie haben Angst, also die Polen, der polnische Staat, also lässt uns nicht unsere Identität entwickeln, also weil er eine Konzeption hat, also von also homogener Nationalität. Ne? Mhm. Also ich weiß, also sie wollen zum Beispiel eine eigene Schule haben oder eine eigene Kinderschule oder auch beides und also obwohl da genug Land ist, also haben sie Riesenschwierigkeiten, also das zu kriegen. Das sind noch die Reste davon. Jetzt würde ich sagen, man kann ja sehen, also es gibt da also in dieser Gegend, also dann also ist besonders aktiv, sie ist nicht nur in dieser Gegend, diese Borderland Foundation, die seit so einiger Zeit also aktiv ist und also da sieht man, also das ist also eben also eine Foundation, die erinnert, auch heute ist Polen also noch kein homogener Nationalstaat. Es gibt Ukrainer, es gibt Litauer, es gibt auch noch eine ganze Anzahl von Deutschen und so weiter. Ja. Also wir müssen jetzt unser Verständnis also von Nation also neu konzipieren. Und gerade also diese marginalen Gruppen, also diese Borderland-Gruppen, die sind also mit also das Salz in der Suppe, nicht? So das ist also die Idee und jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten, also das jetzt irgendwie in so einem Orientierungssystem zu überhöhen. Das eine ist also, dass man die sehr stark also vergessene Tradition des litauisch-polnischen Staates erinnert, nicht? Diese 600 Jahre gemeinsamer 500, 600 Jahre gemeinsamer Staatlichkeit, also dieser Vielvölkerstaat, also mit all der Toleranz, also die herrschte wenigstens also bei den Adligen. Die Adligengruppe war riesengroß, also war mindestens 10% also der Bevölkerung, nicht? Also auch wenn sie dann bitterarm waren, jeder hatte also jetzt in dieser Schlacht da, also die Leute, die dann im Siem saßen, hatten dieselben Rechte. Das ist also der eine Anknüpfungspunkt. Der andere ist jetzt also Europa. Ich würde mal sagen, in ein paar Jahren also ist also völlig klar, dass solche kleinlichen Dinge, also dass sie dann da ihre Schule nicht bauen können, wird überwunden. Also weil klar ist, also Litauen also gehört also zur Europäischen Union und Polen also gehört dazu und es ist eigentlich nicht mehr so schrecklich wichtig, ob die Litauer auf der einen Seite der Grenze oder auf der anderen Seite also leben. Mhm. Also ich finde, so ein schönes Beispiel also dafür ist auch, also wenn ich das auch durchaus sehe, ich bin jetzt nicht so im Detail informiert, aber ich glaube schon insgesamt kann man doch sagen, also dass also die Südtiroler im italienischen Staatsverband also doch ein schönes Beispiel sind. Ihnen geht es also im Großen und Ganzen besser als fast allen anderen Italienern. Sie können also ihre kulturelle Identität als also deutsche Österreicher, wie man sie bezeichnen will, können also sie aufrechterhalten und eigentlich also kommt so eher also so ein Denken auf, also dass es sogar der italienische Staat also dadurch also einen gewissen Reichtum hat, also dass er also diese Minderheitsnation also in also seinen staatlichen Grenzen hat und also sich also vorbildlich ihnen gegenüber verhalten kann. Das wird, glaube ich, also so das vorherrschende Modell werden. Und dann werden in solche Kleinigkeiten, also dass also die Leute da in Saini, also dass die ihre Schule nicht bauen können, also das wird dann also bald überwunden sein. Und der polnische Staat und die polnische also politische Szene wird sehr viel leichter akzeptieren können, dass auch Polen eben kein homogener kultureller Nationalstaat alten Musters ist, sondern also auch also ein multikulturelles Gebilde. Und das wird also enorm also durch Europa erleichtert. Ich könnte mir denken, also dass dabei, also was jetzt so das Entstehen einer europäischen politischen Kultur anbelangt, also dass dabei so Vorbilder, also wie also dieser litauisch-polnische Staat mit also all diesen Rechten, also für die verschiedenen Ethnizitäten, dass das also ein historisches also Vorbild sein kann, also was also auch beitragen kann, also zur Konzeptionierung, also wie also in Europa mit Ethnizitäten umgegangen werden kann und also wahrscheinlich auch also die K&K-Monarchie, nicht? Also auch als so ein historisches also Gebilde, so multiethnischer Art.